Paris, 12. November 1970, 11 Uhr. Requiem für Charles de Gaulle.
In den ersten Reihen des Mittelschiffs sitzen bzw. stehen jetzt die Staats- und Regierungschefs und die Vertreter der Mächte.
Allein, es fehlt das wichtigste Utensil einer Totenmesse, der Sarg. Charles de Gaulle hat in seinem Testament nämlich bestimmt, er wolle kein Staatsbegräbnis. Deshalb sieht dieser Donnerstag zwei Trauerfeiern. In Paris für die Politik und dem letzten Willen entsprechend in dem Dorf Colombey-les-Deux-Églises im Grenzland zwischen Lothringen und Champagne für de Gaulles Getreue. Der Radioreporter berichtet.
Die 150 angetretenen Soldaten der drei Truppenteile präsentierten lediglich und senkten die Fahnen, als der General neben seiner Tochter an auf dem Dorffriedhof von Colombey zur letzten Ruhe gebettet wurde. Zur Stunde noch ziehen Tausende an dem Grab mit der Inschrift Charles de Gaulle 1890-1970 vorbei, verneigen sich ein letztes Mal vor dem Mann, der in den vergangenen 30 Jahren die Geschichte Frankreichs gestaltet und die der Welt entscheidend mitbestimmt hat.
Die Erklärung für diese doppelte Trauerfeier, für das Testament und die Stimmung in Frankreich 1970 findet sich in der Vita des Generals und Politikers Charles de Gaulle.
Charles-André-Joseph-Marie de Gaulle, geboren am 22. November 1890, ist das dritte von fünf Kindern des Ehepaares Henri und Jeanne de Gaulle. Der Vater ist Lehrer an einem Jesuitengymnasium. Die Vorfahren väterlicherseits leben seit Generationen in Paris. Doch zur Geburt reist die Mutter in die Heimat ihrer Eltern, nach Lille in Nordfrankreich.
Stolz, hochgewachsen, hochbegabt. Diese drei Attribute halten sich bei Charles de Gaulle seit frühesten Jahren. Als 19-Jähriger wird er Kadett an der berühmten Offiziersschule von Saint-Cyr. Soldat sein ist von Kindheit an sein einziger Berufswunsch. Von 1914 bis 1916 nimmt er am Ersten Weltkrieg teil. Bei Verdun, der fürchterlichsten aller Materialschlachten dieses Krieges, gerät er verwundet in deutsche Gefangenschaft. Seine Vorgesetzten glauben sogar, er sei gefallen. Im Journal Officiel, dem offiziellen Staatsanzeiger, erscheint daher ein Nachruf.
Kompanieführer Hauptmann de Gaulle, bekannt für seine geistige und moralische Haltung, hat seine Männer in einen wilden Angriff Mann gegen Mann geführt. Er ist im Nahkampf gefallen, ein Offizier, der nicht seinesgleichen findet.
Die Deutschen pflegen den Totgeglaubten gesund und inhaftieren ihn auf der Wülzburg im Altmühltal. Fünf Fluchtversuche unternimmt er von dort. Als Ablenkung von der Haft lernt er Deutsch und analysiert seine Bewacher. Insofern, meint Professor Henrik Utterwede vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg, sei diese Phase wichtig.
Das sind ja Grenzerfahrungen, die man hat als Gefangener. Das hat er, glaube ich, sehr, sehr schnell erkannt, dass die Deutschen ein großes Volk sind, wie er sich auch später in seinen Reden ausgedrückt hat. Dass aber andererseits eben dieses Volk auch die schlimmsten Perversionen hervorbringen kann, dass es eben eine gewisse Unbeständigkeit haben kann. Von daher diese Ambivalenz. Und ich denke, das ist etwas, was er sicherlich in diesem Aufenthalt ja sehr, sehr, sehr nachhaltig und sehr direkt hat spüren können.
Nach Kriegsende, als die Lebensfreude in Frankreich wieder aufblüht, kennt der 28-Jährige nur einen Weg, den zurück in die Armee. Wenig später wird geheiratet.
Im Herbst 1920 hat er Yvonne Vendroux, Tochter einer Fabrikantenfamilie aus Calais, kennengelernt. Private Briefe und Dokumente zeigen, es ist eine Liebesheirat. Die Zuneigung bleibt lebenslang bestehen.
De Gaulle lehrt zunächst Geschichte an der Militärakademie von Saint-Cyr, arbeitet danach im Generalstab und ist Bataillonskommandeur, unter anderem im besetzten Trier. Eine stetige, aber nicht rasante Karriere. Dafür kritisiert er zu unverblümt die halbherzigen und zu defensiven militärischen Planungen seines Landes. De Gaulle selbst befürwortet schnelle Panzerverbände als Waffe der Zukunft. Kameraden nennen ihn deshalb auch Colonel Moteur, Oberst Motor. Der Frankreich-Kenner Henrik Utterwede.
Frankreich wollte seit 1870 und den folgenden Jahrzehnten eigentlich seinen vorindustriellen Status bewahren, wollte Wandel nur möglichst in homöopathischen Dosen zulassen. De Gaulle war ein Visionär, der hat auf seinem Feld zunächst, der Militärtechnik, gesehen, dass der moderne Krieg eben mit anderer Technik geführt werden würde, Panzer, Flugwaffe.
Ici, donc vous avez beaucoup de cadeaux, hein? Vous avez ce tapis. Ça, c'est le roi du Maroc qui lui a offert.
In den 30er Jahren kauft die Familie das Landhaus La Boisserie im bereits erwähnten Colombelles-Deux-Églises in Ostfrankreich. Heute betreut eine Stiftung der Familie den Besitz und eine junge Angestellte, Aurore Jacquinot, gibt Auskunft über Räume, Einrichtung und Park. Auch über Geschenke von Staatsoberhäuptern und Regierungschefs an den Privatmann de Gaulle.
La Boisserie, c'était sa maison privée, familiale. Il faisait bien la distinction.
Grund, dieses Dorf ohne Bahnanschluss, 4 Autostunden von Paris als Wohnsitz zu wählen, ist das jüngste Kind der de Gaulles. Anne. Es ist schwerstbehindert.
Er war damals Oberstleutnant und er wollte ein Haus für die Familie haben, besonders für Anne, die mongoloid war. Sie ist mit 20 Jahren gestorben. Vater und Tochter sind nebeneinander begraben. De Gaulle selbst war in Metz stationiert. Er wollte ein Haus auf dem Land mit einem Park, um sich um Anne kümmern zu können. Das war der wichtigste Grund, La Boisserie zu kaufen.
Als Paris Berlin am 2. September 1939 den Krieg erklärt, ist de Gaulle Oberst. Pariser Politiker lesen nun seine Denkschriften über den bevorstehenden Krieg. Als Nazi-Deutschland im Mai 1940 Frankreich überfällt, erhält er den Befehl über eine Panzerdivision. Am 1. Juni folgt die Beförderung zum Brigadegeneral. 6 Tage später beruft ihn Ministerpräsident Renault als Unterstaatssekretär ins Verteidigungsministerium.
Doch am 22. Juni 1940 muss die Dritte Französische Republik einen Waffenstillstand mit Hitler-Deutschland akzeptieren. De Gaulle stimmt im Kabinett gegen ihn und flüchtet sofort danach mit dem Flugzeug nach London. In diesen Widerstandsgesten des Juni 1940 sind die Wurzeln jenes de Gaulle-Mythos zu suchen, meinen Kenner der französischen Geschichte wie Henrik Utterwedde.
Bislang war er ein talentierter, vielleicht sogar ein begnadeter Militärführer. Jetzt wird er fast gegen seinen Willen in eine politische Rolle hineingezwungen, weil er eben der Einzige ist von einigermaßen Statur, der diesen Mainstream, wir machen unseren Frieden mit Hitler, so schlimm wird es schon nicht sein, wir ersparen unserem Volk viel Leid, widerspricht und sagt, wir müssen gegen Hitler kämpfen. Und da wird ein neuer de Gaulle geboren, ein politischer de Gaulle geboren.
Moi, General de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre.
Eine Rekonstruktion der Londoner Radioansprache de Gaulles vom 18. Juni 1940. Dass es keine Originalaufnahme des berühmten Aufrufs zum Widerstand gibt, liegt an den Technikern der britischen BBC. Ihnen ist der General aus Frankreich zu unbedeutend. Auch die hohe Politik in London und Washington umarmt den damals 49-Jährigen nicht sofort.
Die Alliierten haben ganz andere Probleme. Die Alliierten müssen den Krieg gegen Hitler sozusagen führen, müssen den organisieren. Und sie wissen also auch nicht so furchtbar viel mit diesem de Gaulle anzufangen. Schauen ihn vielleicht auch etwas skeptisch an. Er hätte auch enden können als, naja, als etwas prätentiöser Möchtegern-General mit einer Möchtegern-Rolle, den niemand ernst nimmt und der dann in der Geschichte wieder versinkt.
Nun zeigt sich de Gaulles Willensstärke. Während in Frankreich im Kurort Vichy ein den Deutschen willfähriges Regime unter Marschall Pétain herrscht, das Chanson J'attendrai gehört zum akustischen Inventar jener Jahre, wächst er zur Symbolfigur des Widerstands, der Résistance. Anerkennung, ja Ruhm, erntet er in der Heimat, als im Juni 1944 die Alliierten in der Normandie landen und Frankreich befreien. Résistance-Anführer wie der in Paris aktive Roland Tanguy ordnen sich ihm in diesem Moment unter.
Die Reste der France a libéré. Les pépites de l'Île-de-France poursuivent le combat.
Wir müssen noch Frankreich befreien. Wir Partisanen der Île-de-France kämpfen weiter und fordern alle Landsleute auf, dem Appell General de Gaulle zu folgen und in die Armee zu gehen.
Die Genugtuung hält jedoch nicht lange. Kaum ist der Krieg zu Ende, da schieben ihn Frankreichs Parteien auf das politische Abstellgleis.
Am 20. Januar 1946 tritt er offiziell als Regierungschef zurück. Zuvor setzt er durch, dass die neue Verfassung per Volksabstimmung verabschiedet wird. Ein erstes Referendum scheitert. Bei einem zweiten bleibt fast ein Drittel der Franzosen den Urnen fern. Über 30% stimmen mit Nein. Die Verfassung der Vierten Republik wird nur von etwa 36% der Wahlberechtigten unterstützt. Im Mai 1947 gründen Freunde de Gaulles die Sammlungsbewegung für Frankreich, RPF. Die Partei verliert aber nach Anfangserfolgen schnell an Einfluss.
De Gaulles Manko in diesen Monaten ist, dass er nur Außenseiter eines Systems ist, das seinen Reformbedarf nicht erkennt. Henrik Utterwede vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg.
Er musste dann erkennen, dass 1946 mit der verfassungsgebenden Versammlung, mit der Verfassung der Vierten Republik und der Wiederkehr all der Politiker der Dritten Republik, dass die alten politischen Kräfte meinten, weitermachen zu können wie bisher. Im Grunde genommen beginnt 1946 das, was später de Gaulle, glaube ich, selber einmal la traversée du désert genannt hat, also sozusagen die politische Wüste.
Sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine.
Dem General ergeht es wirklich so, wie im Chanson beschrieben. Er wird links liegen gelassen, ignoriert. In Colombelles-les-Deux-Églises empfangen die de Gaulles nur selten Gäste aus Paris. Fahrten in die Hauptstadt bleiben Ausnahmen. Die Zurückgezogenheit. Er beginnt seine Memoiren, sie besorgt den Haushalt, ist aber nicht total, sagt Aurore Jacquinot von der Stiftung de Gaulle in
Colombelles.
Der General hat sich nicht eingesperrt, er kannte Colombelles, er kannte die Leute. Man ging jeden Sonntag zur Messe, er hatte einen guten Kontakt zu seinen Nachbarn im Haus nebenan. Madame de Gaulle erzählte, dass sie immer Babywäsche gestrickt und verschenkt hat, wenn es in Colombelles eine Geburt gab. Sie kannten die Einheimischen, schlossen sich nicht ein, überhaupt nicht.
Das Landleben dauert bis 1958, als die Vierte Republik von ihren Geburtsfehlern eingeholt wird. Dem Dauerstreit der Parteien, den rasch wechselnden Regierungen, schwachen Wirtschaftsdaten und dem Kolonialerbe. Besonders in Algerien, das seit über 100 Jahren zu Frankreich gehört, eskaliert die Krise so sehr, dass gemunkelt wird, die Armee wolle gegen Paris meutern. Eine Situation wie gemalt für einen Retter des Vaterlandes, meint Henrik Utterwede.
Dieser Sturm um Algerien, um l'Algérie française und die Gefahr des Bürgerkriegs weht im Grunde genommen dieses Kartenhäuschen namens Vierte Republik weg. Und dann hat der damalige Präsident René Coty die Idee, wir brauchen jemanden, der sozusagen Frankreich vor dem Untergang retten kann. Und er ruft nach de Gaulle. Und da beginnt im Grunde genommen sozusagen eine neue Phase des politischen Wirkens de Gaulle.
Mir bleiben nur wenige Stunden, denn die Revolutionen vollziehen sich schnell, schreibt de Gaulle im Rückblick. Er handelt und nimmt dabei Revanche für seine Deklassierung Ende der 40er Jahre. Die Herrschaft der Parteien habe die Probleme in der Vergangenheit und in der Gegenwart nicht lösen können und sei auch in Zukunft nie dazu in der Lage, sagt er in die Mikrofone.
C'est un fait que le régime exclusif des partis n'a pas résolu, ne résout pas, ne résoudra pas les énormes problèmes avec lesquels nous sommes confrontés.
Et c'était dans une ambiance de. Die Wochenschau fasst die Dramatik knapp zusammen. Die panikartige Stimmung in Paris, das rigorose Hinausdrängen von Ministerpräsident Flamelin aus seinem Amt, die Reporter und Politiker, die plötzlich wieder nach Colombelles kommen.
Du même coup, Colombelles les deux églises, village hier sans histoire, devenait le centre de l'attention. Et la boisserie.
Die Umwälzung ist umfassend. De Gaulle lässt sich von den Repräsentanten der Vierten Republik Zusagen geben, die die Machtverhältnisse auf den Kopf stellen.
3. Juni 1958.
De Gaulle wird als Ministerpräsident bestätigt. Den Sommer über wird eine neue Verfassung für eine fünfte Republik ausgearbeitet. Die Macht im Land liegt künftig beim Staatspräsidenten. Er bestimmt außenpolitisch, sucht den Premierminister aus, kann das Parlament auflösen.
28. September 1958.
Volksabstimmung zur Verfassung.
23. und 30. November.
Parlamentswahlen.
21. Dezember 1958.
Ein Wahlmännergremium macht de Gaulle im Alter von 68 Jahren zum Staatspräsidenten.
Aus heutiger Sicht scheint es, als seien die Reformen des Finanz- und Wirtschaftssystems, der Abschied von den Kolonien, die de Gaulle nun einleitet, mehr oder weniger glatt gelaufen. Die Archive dieser Jahre zeigen jedoch eine Vielzahl von Protesten und Demonstrationen. Hier eine Reportage des damaligen Pariser ARD-Korrespondenten Georg Stefan Troller aus dem Jahr 1960.
Und nun ist die Lage so, dass die Polizei die beiden Enden dieser Straße abgeriegelt hat. In der Mitte befinden sich ungefähr 3.000 oder 4.000 Studenten und Arbeiter. Und die Polizei versucht nun, diese in die Nebenstraßen abzudrängen. Dabei geht es nicht ohne Knüppelschwingen ab.
Das alles bleibt nicht lange im Gedächtnis haften. Eher schon die diversen Attentatsversuche unversöhnlicher Kolonialfranzosen seit den späten 50er Jahren. Aus deutscher Sicht ist diese Phase jedoch von anderen Ereignissen dominiert, namentlich von der deutsch-französischen Aussöhnung.
Wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege.
Die Reden des Staatspräsidenten in Ludwigsburg, München und im Ruhrgebiet 1962, der Élysée-Vertrag von 1963, Adenauers Besuch bei de Gaulle in Colombey, all dies gehört heute zum Grundstock der deutsch-französischen Freundschaft. Doch übertüncht die Popularität hierzulande Probleme in der Heimat. Der General ist Mitte 70, als 1965 seine Wiederwahl ansteht. Bei Pressekonferenzen fragen Reporter nach dem Befinden. Er ist schlagfertig, antwortet: Nicht schlecht, aber eines Tages werde er das Sterben nicht versäumen.
Comment vous partez-vous?
Je vais vous répondre tout de suite. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir.
Die Wiederwahl, die erste direkte demokratische Abstimmung, der sich de Gaulle stellt, klappt erst im zweiten Wahlgang. Eine Schmach und ein Zeichen. Der Zenit seiner Karriere ist überschritten.
Der Nimbus de Gaulles, Retter Frankreichs, Befreier Frankreichs, der beginnt zu bröckeln in den 60er Jahren. Er hat nicht erkannt, dass die Modernisierung der Wirtschaft eben auch eine Modernisierung der Gesellschaft verlangte. Im Grunde genommen haben seine Regeln der Fünften Republik, Mehrheitswahlsystem und so weiter, dazu geführt, dass in den 60er Jahren eine Links-Rechts-Spaltung sich wieder aufbaut.
Sichtbar wird der Autoritätsschwund bei den Studentenunruhen im Mai 1968, als die Regierung kaum mehr die Kontrolle über das Land behält. Das Ende des Politikerlebens kommt im Jahr darauf. Ein Referendum über eine Reform der zweiten Parlamentskammer und der Regionen endet mit einer Niederlage. De Gaulle macht seine Drohung wahr und tritt am 28. April 1969 zurück. Es folgt eine lange Irlandreise mit seiner Frau. Die Verbitterung ist offensichtlich. Er beginnt ein letztes Mal zu schreiben, ein weiterer Memoirenband. Henrik Utterwedde.
Das sind nicht so Erinnerungen in dem Sinne, wo mit vielen Fußnoten und wo Gespräche in allen Einzelheiten wiedergegeben werden. Und insofern, ja, taugen diese Zeugnisse, diese Memoiren schon auch als, sag ich mal, authentische Aussagen über die Beweggründe, über die Grundmotivation seiner Politik. Tout ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Das muss man erstmal schreiben. Er hat eben auch den Mut und auch durchaus das Selbstbewusstsein, sich selbst sozusagen in dieser historischen Dimension zu zeichnen und zu beschreiben.
Die Sorge um den Nachruhm ist überflüssig. Das zeigt Colombey. Ein riesiges Lothringer Kreuz aus Stein auf einer Bergkuppe über dem Dorf weist von weitem den Weg. Eine hochmoderne Gedenkstätte ist im Entstehen begriffen. Sie wird die Erinnerung über die kommenden Jahrzehnte wachhalten. Auf dem Dorffriedhof, einige Meter von dem schlichten Familiengrab entfernt, liegen Dutzende kleiner Marmortafeln mit rühmenden Inschriften. Und La Boisserie, das Familienhaus? Hier treibt der Kult um den General, Politiker und Staatsmann Charles de Gaulle skurrile Blüten, wie Aurore Jacquinot von der Stiftung de Gaulle berichtet.
Wir haben hier keine Touristen. Hierhin kommen Menschen, die sehen wollen, wo er gestorben ist. Das Problem dabei ist, die Leute wollen ein Souvenir mitnehmen. Sie nehmen Kieselsteine von den Wegen, brechen Zweige ab. Im Haus selbst geht es ja noch. Da gibt es Kameras zur Überwachung. Die Menschen benehmen sich. Aber draußen im Park sagen sich viele wohl, das wächst doch wieder. Aber wenn das ganze Jahr übergeht, bleibt am Ende nichts mehr übrig.